DW Menschen und Märkte.
Trüber Herbst für die deutsche Wirtschaft. Gegenwind für die Nutzfahrzeugbranche. Harte Forderungen von Frankreichs Arbeitgebern und schmales Ergebnis auf dem Klimagipfel. Das sind Themen des heutigen Podcasts, zu dem Sie Zhang Danhong herzlich begrüßt. Die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Unternehmen ist so schlecht wie seit anderthalb Jahren nicht mehr. Der viel beachtete IFO-Geschäftsklima-Index sank im September den fünften Monat in Folge. Einzelheiten von Hans-Joachim Viehweger.
So langsam werden die Konjunkturforscher nervös.
Die 5 Rückgänge in Folge sollte man schon ernst nehmen. Also wir hatten ja im zweiten Quartal 2014 ein negatives Wachstum von -0,2. Und gegeben die aktuellen Zahlen gehen wir auch davon aus, dass das dritte Quartal auch sehr schwach ausfallen wird.
So IFO-Volkswirt Klaus Wohlrabe. In der Tat ist die Stimmung in der deutschen Wirtschaft so schlecht wie seit April 2013 nicht mehr. Und eigentlich waren die meisten Konjunkturbeobachter davon ausgegangen, dass es mit dem Wachstum in diesem und im kommenden Jahr nur nach oben gehen könnte. Von einer regelrechten Trendwende hin zu einer Rezession will Wohlrabe aber nicht sprechen. Schließlich liege der IFO-Index immer noch über dem historischen Durchschnitt.
Der Konsum läuft weiterhin sehr gut. Also wir haben sehr gute Beschäftigungsaussichten, nur die Einkommenssituation ist sehr gut. Man darf jetzt aber auch keine Freudensprünge mehr vom Konsum erwarten, dass es da jetzt noch große Zuwächse gibt. Die Problemkinder sind so ein bisschen die Exporte, zumindest die zukünftigen, und die Investitionen, die schwächen im Moment.
Und das hängt natürlich mit den bekannten Krisen und der damit verbundenen Unsicherheit zusammen.
Ein Bericht von Hans-Joachim Viehweger. Unsicherheiten sind Gift für die Konjunktur. Und extrem konjunkturabhängig ist das Geschäft mit Nutzfahrzeugen. Ist irgendwo Krise, merken es die Lkw-Bauer sofort in den Auftragsbüchern. Und Krisen gibt es derzeit reichlich. Die IAA in Hannover will trotzdem für Optimismus sorgen. Mein Kollege Hendrich Böhme hat sich auf der Messe umgeschaut.
Auf den ersten Blick ist alles gut. Mehr Aussteller aus mehr Ländern, mehr Weltpremieren als bei früheren Auflagen der großen Nutzfahrzeugmesse in Hannover. Viele technologische Lösungen beeindrucken, etwa wenn der Riesenlaster per Tablet gesteuert in die Parklücke rollt. Doch gleich hinter den schicken Messeständen lauern die Probleme. Nicht nur politische Vorgaben wie Abgasnormen bereiten der Branche Kopfzerbrechen, sondern die allgegenwärtigen Nachrichten aus den Krisengebieten dieser Welt. Vor allem der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine belastet auch wegen der Sanktionen die Geschäfte. Matthias Wissmann, Chef des Verbandes der deutschen Autoindustrie.
Russland hatte schon vor der aktuellen Konfrontation mit der Ukraine ein schleppendes wirtschaftliches Entwicklungspotenzial. Und jetzt kommen natürlich die Krisenelemente obendrauf. Ja, das spüren wir. Gott sei Dank sind wir von diesem Markt allein nicht abhängig. Wenn ähnliche Krisen in anderen Teilen der Welt auftauchen würden, würde es uns noch schwerer treffen. Trotzdem, wir machen uns Sorgen. Weltpolitische Krisen haben immer einen Effekt auf die Märkte. Und im Falle Russland-Ukraine ist das ganz sicher der Fall.
Aber nicht nur in östlicher Richtung gibt es Probleme. Auch anderswo laufen die Geschäfte für die Hersteller von schweren Trucks und wendigen Lieferwagen nicht mehr wirklich gut. MAN hat für 2 Werke schon Kurzarbeit beantragt. Soweit ist es bei Daimler, dem Weltmarktführer bei schweren Lkw, noch lange nicht. Aber Wolfgang Bernhard, der die Nutzfahrzeugsparte leitet, berichtet von vielen Brandherden. In Brasilien gehe derzeit nicht viel und in Argentinien gar nichts mehr. Selbst auf dem Heimatmarkt Deutschland halten sich die Käufer zurück.
Wichtig ist, dass wir nicht mit Vollgas in die Krise hineinfahren, wenn dann eine kommt. Wir nehmen rechtzeitig in der Produktion das Gas heraus, produzieren etwas weniger, dass wir keine Vorräte bekommen und gucken uns die Situation an. Wie gesagt, wir hoffen schon noch, dass es bis zum Ende des Jahres nochmal eine Belebung gibt und hoffen, dass bis Ende des Jahres diese IAA nochmal Impulse bringt, sodass wir vielleicht dieses Jahr mit einem leichten Rückgang gegenüber letzten Jahr aus dem Jahr dann herauskommen und dann vielleicht im Jahre 2015 nochmal weiter Fahrt aufnehmen.
Etwas optimistischer ist da Eckhard Scholz, Nutzfahrzeugchef bei Volkswagen. In seinen Bereich fallen die leichteren Klassen wie Lieferwagen oder Transporter. Die schweren Trucks haben die Wolfsburger in der MAN-Scania-Allianz gebündelt.
Ich schätze die Lage unterschiedlich ein. Wir sind eigentlich in diesem Jahr hervorragend unterwegs und wir sehen, dass wir diese Welle auch ein Stück weit mitnehmen können in das nächste Jahr. Ansonsten werden wir natürlich die Märkte intensiv beobachten und, sage ich mal, dann zu gegebener Zeit auch reagieren. Im Moment gibt es da in Westeuropa, sagen wir mal, vielleicht eine leichte Dämpfung, aber noch nicht so, dass wir sagen würden, Mensch, wir sollten mit Pessimismus in das nächste Jahr gehen. Tun wir nicht, aber wie immer werden wir sehr vorsichtig agieren und zum richtigen Zeitpunkt dann auch die richtigen Schritte unternehmen.
Auch einen elektrisch angetriebenen Stadtflitzer hat VW im Angebot. Für Pizzabäcker oder Kurierdienste in den großen Städten durchaus eine denkbare Alternative. Überhaupt sind viele spannende Dinge in Hannover zu sehen. Der Future Truck von Daimler, der dem Fahrer das Fahren abnimmt, was allerdings noch, wie der Name schon sagt, eine Zukunftsvision ist. Oder eben ein Riesentruck, der rückwärts einparkt. Der Fahrer steht dabei neben seinem Fahrzeug und lenkt es per Tablet. Entwickelt haben das die Ingenieure von ZF Friedrichshafen, einem der großen Zulieferer. Der hat gerade mit einer Milliardenübernahme in den USA für Schlagzeilen gesorgt. ZF-Chef Stefan Sommer.
Ich glaube, man muss diesen Weg einschlagen und es war auch ganz klar strategisches Ziel bei uns. Wir wollen Tier-1-Zulieferer bleiben. Wir wollen systemfähig bleiben. Und dazu müssen wir die Bandbreite dieser Megatrends, und dazu gehört auch das assistierte und das automatisierte Fahren, mit abdecken können. Das brauchen wir auch, um unsere Komponenten richtig spezifizieren zu können für die Zukunft. Wir brauchen auch die Größe und Technologiestärke, um global ein starker Partner zu sein. Wir müssen in allen Regionen gleichzeitig diese Technologie anbieten können. Das geht nur mit Größe, das geht mit Stärke und mit vielen Mitarbeitern und kompetenten Mitarbeitern in der Welt.
Das zeigt, wohin die Reise geht. ZF war bislang vor allem für seine Getriebe und Lenksysteme bekannt. Jetzt wollen sie mitmischen bei den Trends der Zukunft. Und die heißen auch beim LKW sparsamer und sicherer fahren mit dem Autopilot, mehr Vernetzung, mehr Effizienz. Laute, die Autobahnen verstopfende Dreckschleudern, sie sollen bald Vergangenheit sein.
Auf der IAA glänzen die deutschen Hersteller mit Weltpremieren und Zukunftsvisionen. Das war ein Bericht von Henrik Böhme. Die französische Industrie leidet seit Jahren unter sinkender Wettbewerbsfähigkeit und schrumpfenden Weltmarktanteilen. Aus diesem Grund ist die Rate der Arbeitslosigkeit seit Jahren doppelt so hoch wie die deutsche. Nun haut der französische Arbeitgeberverband auf den Tisch und greift das Sozialsystem an. Barbara Kostolnik berichtet.
Der französische Arbeitgeberverband MEDEF geht in die Offensive und nimmt sich die Arbeitszeiten der Franzosen vor. Keine Tabus fordert Verbandspräsident Pierre Gattaz, aber auch keine Resignation. Sind wir hier fatalistisch in Frankreich, was die Massenarbeitslosigkeit betrifft? Einige meinen ja, wir meinen nein. Wir wollen nicht auf Dauer 10% Arbeitslose haben. 1 Million Arbeitsplätze wollen und sollen französische Arbeitgeber in den nächsten 5 Jahren schaffen. Das haben sie versprochen im Austausch gegen die Milliardenentlastungen, die der Pakt für Verantwortung von Staatspräsident Hollande für sie vorsieht. Nun greift die MEDEF das französische Sozialstaatsmodell an, das ihrer Meinung nach völlig aus der Zeit gefallen ist.
Le modèle dont nous avons hérité date de l'après-guerre.
Unser Modell stammt aus der Nachkriegszeit. Es hat während der goldenen Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg für Wachstum gesorgt. Aber jetzt ist es nicht mehr zeitgemäß. Der Plan der MEDEF ist eine kaum verhüllte Kriegserklärung an die Regierung Valls. Dabei hatte der Premier schon vor Wochen vor den Arbeitgebern eine sehr freundliche Rede gehalten, die in einer Liebeserklärung an das Unternehmertum gipfelte.
Et moi, j'aime l'entreprise.
Diese Liebe nun könnte sich stark abkühlen, wenn nämlich die Unternehmer auf ihren Forderungen bestehen. 2 der 11 Feiertage sollen gestrichen werden, um damit 100.000 neue Arbeitsstellen zu schaffen. Über den Mindestlohn soll neu nachgedacht werden. Den Arbeitgebern schwebt hier eine stärkere Finanzierung über Steuern vor. Und die 35-Stunden-Woche, eine heilige Kuh vieler Franzosen, soll aufgebohrt werden. Zumindest sollen künftig die Unternehmen selbst über die Wochenarbeitszeit entscheiden können. Stéphane Lardy von der linken Gewerkschaft Force Ouvrière kann sich keinen Reim auf die Logik der Arbeitgeber machen. Wenn es keine Nachfrage gibt, dann können Sie 100-mal die 35-Stunden-Woche aufweichen und ausweiten und die Wochenarbeitszeit erhöhen. Das schafft eben keine neuen Arbeitsplätze. Manuel Valls, der Premierminister, steckt nun in der Zwickmühle. Einerseits hat er Reformen versprochen, unter anderem der Bundeskanzlerin bei seinem Besuch in Deutschland. Andererseits weiß er um die Sprengkraft der Reformen. Die Linken in seiner Partei halten nichts davon und Valls Mehrheit im Parlament wird immer wackeliger. Daher hatte der Regierungschef in der Nationalversammlung schon mal Front gegen die damals noch nicht veröffentlichten Pläne der MEDEF gemacht.
Reformer, ce n'est pas casser.
Reformieren heißt eben nicht zerschlagen. Und ich wiederhole, wir werden die 35-Stunden-Woche nicht zur Disposition stellen und auch nicht den Mindestlohn. Nun liegen die Pläne der MEDEF also auf dem Tisch. Und der Chef der Parti Socialiste im Parlament, Bruno Le Roux, hat ebenfalls schon einmal vorsorglich erklärt, seine Sozialisten könnten mit den Plänen wenig anfangen.
Aus Paris berichtete Barbara Kostolnik. Von Paris nach New York. Der Sondergipfel zum Klimawandel ist zu Ende gegangen. Mit einem schmalen Ergebnis. Ein neues Abkommen ist auf Ende 2015 vertagt worden. Aber immerhin sind ein paar Milliarden Dollar zusammengekommen. Kai Clement berichtet.
I'm asking you to lead.
Starke politische Führerschaft, das forderte UN-Generalsekretär Ban Ki-moon zum Auftakt des Klimagipfels. Der hatte von vornherein nicht das Ziel, ein bindendes internationales Abkommen zu erreichen. Das bleibt der UN-Konferenz in Paris Ende kommenden Jahres vorbehalten. Umso wichtiger ist Symbolpolitik. Einige Staats- und Regierungschefs fehlten aber in New York. Kanzlerin Merkel aus Deutschland genauso wie die Präsidenten Chinas und Indiens. Gekommen war dafür US-Präsident Obama. China und die USA, das seien die beiden Länder mit dem höchsten CO2-Ausstoß der Welt. Das verpflichtet zu einer besonderen Führungsrolle.
As the two largest economies and emitters in the world, we have a special responsibility to lead. That's what big nations have to do.
Dazu seien sie als große und wirtschaftsstarke Nationen verpflichtet. Nichts werde das Jahrhundert so prägen wie der Klimawandel. Handeln und zwar jetzt. Appell reihte sich an Appell, Geschichte schreiben oder von ihr geschmäht werden. Diese Alternative eröffnete Leonardo DiCaprio den Staatsführern.
I play fictitious characters, often solving fictitious problems. I believe that mankind has looked at climate change in that same way.
Ich spiele erfundene Figuren, die erfundene Probleme lösen. Und ich glaube, dass die Menschheit den Klimawechsel bisher genauso betrachtet hat, so der frisch ernannte UN-Botschafter für den Frieden. Der Gipfel als Motivationsseminar in Sachen Klimaschutz, aber auch mit konkreten Zusagen, nicht nur von Regierungen, sondern auch von Unternehmen, so Ban Ki-moon.
A commitment by many of the world's largest and most well-known companies.
Weltbekannte Firmen wie Kellogg's, McDonald's und andere wollen eine Allianz für eine klimafreundliche Landwirtschaft formen. Bürgermeister, den CO2-Ausstoß ihrer Millionenstädte reduzieren. Der Verlust von Wäldern soll zunächst halbiert, dann ganz gestoppt werden. In diesem Bündnis fehlt allerdings zum Beispiel das waldreiche Brasilien. So wurden nationale Maßnahmenpläne angekündigt, eigene Erfolge hervorgehoben und jede Menge nicht immer gleich überprüfbare Zahlen auf den Tisch gelegt. Auch für finanzielle Zusagen, vor allem für den sogenannten grünen Klimafonds, schon lange beschlossen, aber bislang noch so gut wie leer. Deutschland hatte vor kurzem 1 Milliarde Dollar zugesagt, dem folgte nun Frankreichs Präsident Hollande mit derselben Ankündigung auf die kommenden Jahre bezogen.
Et c'est pourquoi j'ai annoncé que la France mettrait 1 Milliard de Dollar dans les prochaines années pour le Fonds vert.
So kam wenigstens Geld aus Deutschland, wenn schon nicht die Kanzlerin. Umweltministerin Barbara Hendricks sprach dann erst am Nachmittag Ortszeit und auch nicht in der großen Versammlungshalle, sondern in einem kleineren Raum, wo Länder auf Ministerebene ihre Pläne vorstellten. Wir müssen unsere Anstrengungen sogar noch steigern. Bis zur Konferenz in Lima werden wir daher weitere Klimaschutzmaßnahmen vorstellen. Ob all diese Zusagen und Versprechen ausreichen, um die Erderwärmung um 2 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit zu begrenzen, und ausreichend, um die Frage der vielen Kinder zu beantworten, die sie per Videobotschaft gestellt hatten. Die zentrale Frage, warum? Warum sitzt ihr hier und tut nichts?
My question to the United Nations is, why? Why do you sit here and pretend and do nothing?
Kindermund tut Wahrheit kund. Das war ein Bericht von Kai Clement. Das war's von uns. Lea Klug in der Technik und Zhang Danhong am Mikrofon bedanken sich fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.